Liebe Anwärter der Auferstehung, liebe Zweifler, liebe Enttäuschte, liebe Ostergemeinde, hey, es ist Ostern, Leute, freut euch! Oder kannst du dich nicht freuen? Ist Ostern nur um dich herum? Hat Ostern bei dir noch nicht begonnen? Wann beginnt Ostern? Im Garten Eden? Oder bei den Propheten hunderte Jahre vor Jesus, die das Ereignis ankündigten? In Bethlehem unter dem Stern, den Königen und den Hirten? In Jesu Predigten, in seinen Wundern und Heilungen? Auf Golgatha mit Jesu Schrei, es ist vollbracht? Oder begann Ostern erst, als der Stein weggewälzt wurde und Jesus aus dem Totenreich ins Licht der Ewigkeit schritt? Das sind 6 Fragen zu Ostern. Und eben haben wir 6 Menschen aus dem Umfeld von Jesus beobachtet, die zumindest alle am Anfang den Tod für mächtiger halten als Gott, den Schöpfer. Sie stecken einfach fest, richtig fest, wie einer im Sumpf in ihrem Denkschema. Sie halten an ihrem Weltbild richtig krampfhaft fest, der Tod ist das Letzte. Er hat das letzte Wort. Und dann die Erste, die Maria, die hat auch keine Chance. Und sie sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und dieses Zeugnis prallt einfach ab. Das ist zwar ein winziger Hoffnungsfunke, aber mehr auch nicht. Und sonst nur Zweifel und Angst. Und doch wird das dann von einem Augenblick zum anderen anders. Da wird diese Weltordnung, in der sie dort am Tisch sitzen und erstarrt sind, für null und nichtig erklärt. Hat mit einem Mal alles Gedachte keine Bedeutung mehr. In dem Augenblick, als der Auferstandene in ihre Mitte tritt. Und sie sehen ihn und sie hören ihn und sie vernehmen seine Stimme, Friede sei mit euch. Und wir haben es gesehen, Blackout. Ein Geist ist die erste Erklärung. Wunsch und Wahn kreieren uns dieses Hologramm. Ganz klar Sinnestäuschung. Das ist wahrscheinlicher als Auferstehung. Der Zweifel ist stärker. Und Jesus vor ihnen und sie glauben nicht. Und wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin in diesem, Jesus ist da, aber, dieses kleine Wörtchen aber, das hängt uns an. Jesus ist da, aber. Was wollen wir denn bei Ostern? Wir suchen doch keine Ostereier. Wir suchen, ja was denn? Jesus, genau. Wir suchen Glauben. Und zwar suchen wir was ganz Spezielles, nicht ein Denkschema, wo wir uns dann ein bisschen durchs Leben bewegen. Wir suchen Glauben. Und zwar diesen Osterglauben, der uns mit Flügeln über alles trägt, über jede Dunkelheit. Dieser Osterglaube, der uns Mut zuflüstert und der mit uns den Tod verlacht. Wir suchen Glauben, der unsere ganze Existenz trägt und bewahrt. Und zwar für immer und ewig. Wir sind ja mitten in Ostern. Egal, wann Ostern begann, ob schon im Garten Eden, weil Gott das so beschlossen hatte, oder für uns wahrnehmbar erst am Ostersonntag. Wir sind mittendrin. Also wir sind vom Leben umfangen. Aber wenn es nur um uns ist und nicht in uns, wie also diese Kraft, diese Flügel, diese Hoffnung bekommen. Wie kann man Ostern ins Herz bekommen und daraus leben? Das ist jetzt die Frage. Und wir blättern in der Heiligen Schrift und schauen nach, wie Osterglaube geht. Und wir lesen, Jesus tritt in ihre Mitte. Und das Ergebnis? Zweifel. Jesus spricht, Friede sei mit euch. Und das Ergebnis? Zweifel. Und noch einmal spricht Jesus, Friede sei mit euch. Und jetzt lesen wir, Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und das bewirkte nicht die Wiederholung des Friedensgrußes. Jesus antwortet auf ihre Zweifel nach dem ersten Friedensgruß folgendermaßen. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Jesus zeigt ihnen die Wunden, seine durchbohrten Hände und seine durchstochene Seite. Und hier steht, da weichen die sich so machtvoll gebärdenden Zweifel. Die Jünger schauen auf die Wunden und im Anschauen geschieht es. Da steht, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und deshalb, warum wird der Zweifler und die Zweifel durch die Wunden, das Anblicken ausgestandener Schmerzen überwunden? Warum manifestiert sich in den Wunden Jesu der Sieg des Glaubens über alle Zweifel? Und du fühlst die Antwort schon, du weißt sie nicht, aber du fühlst sie hier. Weil der Zweifel mit dem Leid verflochten ist. Und zwar, der Zweifel krallt sich an das Leid und das Leid klammert sich an den Zweifel. Und wenn beides entflochten wird, kommt der Glaube ans Licht. Ich will uns das ein bisschen erklären. Diese Verflochtenheit, die den Glauben nicht zulässt, die erkenne ich ja schon an meinen eigenen Zweifeln. Die Zweifel an mir und meine Person, meinem Tun, die Zweifel, die ich an mir selber habe, die sind ganz eng verstrickt mit den Verletzungen und Enttäuschungen in meiner eigenen Biografie. Und der Zweifel am Glaubensfeuer meiner Vorväter ist verstrickt mit dem Leid, was dieser Glaubenseifer gebracht hat. Und der Zweifel an der Kirche, ihre Vollmacht und Kraft, die ist verstrickt mit den Nöten, die die Kirche scheinbar nicht lösen kann. So viel Schreckliches um uns sehen wir und dann sagen wir, und Jesus? Und weil wir auch fragen, ja, was können denn die Christen bewirken angesichts von so vielen Nöten? Wir sagen, macht denn die Kirche nur, was sie will oder auch, was sie soll? Zweifel und Leid. Zweifel, das ist im Grunde genommen die verlorene Zukunftsperspektive. Und Zweifel überwinden heißt Zukunft gewinnen. Und bezeichnenderweise liegt die Hoffnung darin, dorthin zu schauen, wo Leiden ist. Und wo es auch sei, der Blick auf das Leid, das Anschauen und Berühren des Leides, so beginnt das Ende der Zweifelsohnmacht. Also, wer an sich zweifelt, der soll mit einem Freund, einer Freundin die Wunden der eigenen Vergangenheit anschauen und berühren. Der soll sie zeigen. Und dann wird sich Zuversicht einstellen. Wer an seinen Mitmenschen zweifelt, überwindet, wenn er sich ihrem Leiden nähert. Und dann wird Nähe wachsen zum anderen. Wer an seiner Kirche zweifelt, seiner Gemeinde, der findet Zuversicht im Dienst für sie. Und dann wird Liebe zur Kirche und zur Gemeinde blühen. Und vor allem, wer an Gott zweifelt, der schaue auf das Leiden Gottes. Durch Jesus hat er für uns gelitten. Er hat für uns alles erlitten, weil wir ihm kostbarer sind als alles. Und durch Jesu Wunden werden unsere Glaubenszweifel geheilt. Wenn er so für mich gelitten hat, dann muss ich glauben, dass er mich liebt. Das Vertrauen in die heilende Macht Gottes findet Halt in seinen Wunden. Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn ansahen. Was machen wir denn nun mit unserem fröhlichen Osterglauben? Also der Glaube, dass Jesus lebt für immer und ewig. Und dass wir ins Leben gehen, wenn wir sterben und den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und mit dem fröhlichen Osterglauben, dass Jesus alle Zeit bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Und dass wir gerechtfertigt sind vor Gott durch Jesus und frei und ohne Sünden. Und dass wir Frieden haben mit Gott und aus ihm leben dürfen. Was jetzt? Was machen wir damit? Wir schauen mal auf die ersten Osterzeugen. Nach dem Friedensgruß und der Freude werden ihre verdunkelten und leeren Herzen behandelt. Jesus füllt sie. Jesus macht sie voll. Jesus schenkt ihnen Vollmacht. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie erhalten. Sendung, Heiliger Geist, Vergebungsvollmacht. Typisch für den Osterglauben ist, dass er aus allen Nähten platzt. Er will unter die Leute. Jesus sendet. Typisch für den Osterglauben ist die Kraft der Osterzeugen. Sie sind gefüllt, aber sowas von erfüllt. Und typisch für den Osterglauben ist Jesu Kreuz und seine Wunden. Dort allein finden Menschen Heil und Vergebung vor Gott. Und seine Gemeinde, das wären dann halt mal wir. Wir sind Haushalter über diese Geheimnisse. Wir sind sozusagen Geheimnisträger, Hoffnungsträger, Bevollmächtigte und Boten. Also, bringt diese Botschaft unter die Leute. Ab durch die Mitte. Noch Fragen? Nein? Dann fröhliche Ostern. Amen.